von mir. Wir können das auch ein bisschen interaktiv machen, ja. Shalom, guten Morgen. Gut, hoffentlich funktioniert das auch. Ja, jetzt, wunderbar, cool. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich, weil es weihnachtet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe die Weihnachtszeit. Wir sind schon beim dritten Advent. Und ich muss zugeben, ich genieße die ganzen Weihnachtskitsch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe die ganzen Dekos und Weihnachtsmärkten und so. Ab und zu vielleicht ein Glühwein, ne, oder was Alkoholfreies. Ne, also einfach das zu genießen. Natürlich wissen wir, das ist nicht, warum wir Weihnachten feiern oder das dient nicht unbedingt dazu. Wir feiern Weihnachten, weil das ist, als Jesus Mensch geworden ist. Wir lesen in Johannes 1, 14, das Wort wurde Mensch oder Fleisch und lebte unter uns. Und das ist für uns den Fokus von dem Fest. Aber ein bisschen Kitsch beiseite ist nicht so schlecht. Für mich als jüdischer Mann, ich genieße Weihnachten zu feiern, ich genieße den Weihnachtskitsch, aber es gibt ein anderes wichtiges Fest für uns Juden zu dieser Jahreszeit und das ist der Hanukkah-Fest. Und es gibt sehr viele Ähnlichkeiten mit Weihnachten. Es geht um Lichter, wir geben Geschenke zueinander, es gibt gutes Essen, wir sind als Familie zusammen, wir feiern das in der Familie. Also es gibt sehr viele Überlappungen oder Überschneidungen zwischen Weihnachten und Hanukkah. Und teilweise meinen Leute, Hanukkah ist eigentlich der jüdische Weihnachten. Aber ich sage immer, Weihnachten ist der jüdische Weihnachten. Weil bei Weihnachten, was feiern wir? Wir feiern das Geburt von einem jüdischen Kind zu dem jüdischen Volk verheißenen Land Israel, zu jüdischen Eltern in der jüdischen Stadt Bethlehem. Klingt wie ein jüdischer Feiertag für mich. Heute möchte ich gerne die Verbindung anschauen zwischen Weihnachten, was wir alle feiern, und Hanukkah, was wir jüdischen Menschen feiern. Und ich möchte die Frage stellen, was bedeutet das für uns, dass Gott Mensch geworden ist für uns? Aber um die Verbindung zu verstehen, muss man zuerst die Hanukkah-Geschichte kennen. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel ihr davon kennt. Dann dachte ich, ich mache mal durch die Hanukkah-Geschichte. Und die Hanukkah-Geschichte ist geschehen in einer Zeit, was die Theologen nennen die Zeiten des Schweigens. Und das ist die Zeit zwischen den Testamenten. Also wenn ihr eine richtige Bibel hier habt, ihr könnt es öffnen und es gibt eine einzige Seite, was diese Zeit darstellt. Und das ist der Blatt, wo drauf steht, das Neue Testament. Na? Weil es ist zwischen Malachi am Ende vom Alten Testament und Matthäus am Anfang vom Neuen Testament, nur ein einziges Blatt. Also wir tendieren zu denken, da ist nichts los gewesen in diesen 400 Jahren, weil Gott nicht geredet hat. Aber eine ganze Menge ist in dieser Zeit oder in diesen Zeiten passiert. Auch wenn Gott nicht explizit geredet hat, er ist der Gott der Geschichte, wie wir so ein bisschen gesungen haben im letzten Lied. Und er war auch am Wirken während dieser Zeit. Und es ist eine Zeit, worüber Daniel prophezeit hat und Offenbarungen bekommen hat von Gott. Das war die Zeiten von den Persen und von den Griechen. Und wir lesen viel darüber im Buch Daniel, ne? Also diese Statue von dieses Traum von Nebukadnezar mit der Statue, vielleicht erinnert ihr euch daran, goldener Kopf, silberner Oberkörper und so weiter und so fort. Und dann später in dem Buch Daniel kriegt er selber Visionen über diese Zeit. Und also, wir können eine Stelle lesen, genau. Also, diesen Offenbarungen gegeben von Gott an Daniel durch den Engel Gabriel. Wir lesen, also und Gabriel erklärt Daniel, was geschehen wird mit den verschiedenen Königen zu jener Zeit in der Zukunft. Und er spricht über einen besonderen König und sagt, an seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war. Aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeicheleien des Königtums bemächtigen. Also Daniel hört von einem König, der reinkommen wird, aber er verdient den Königreich nicht. Er kommt rein mit Schmeicheleien. Wir lesen weiter über diesen König. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht, entweihen, also das Tempel in Jerusalem, und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott, und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Mit anderen Worten, es gibt einen ganz bösen König, der reinkommen wird im Land Israel. Er wird den Tempel entweihen und er wird behaupten, er ist größer als der Gott der Götter, unser Gott, der Gott der Bibel. Also das war alles vorhergesagt durch Gabriel an Daniel in dem Buch Daniel, hunderten von Jahren bevor das geschehen ist. Und dann ist es tatsächlich geschehen. Und wir haben die Erfüllung nicht in unseren Bibel. Deswegen ist es teilweise, wir wissen das nicht, dass all das, was in Daniel Kapitel 11 geschrieben worden ist, oder fast alles, ist in Erfüllung gegangen. Meiner Meinung nach gibt es noch einen Teil, die später erfüllt werden muss. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Genau. Also Hanukkah ist tatsächlich in Erfüllung gegangen und wir können darüber lesen in Büchern, die außerhalb der Bibel sind. Also sie sind nicht Gottes Wort, aber sie sind historisch akkurate Bücher, die Bücher der 1. Makkabäer. Und da lesen wir über einen Typen namens Antiochus. Und er war der vierte König, Antiochus der Vierte. Und er hat sich eine wunderbare Spitzname gegeben. Also war ein sehr demütiger Typ, hat sich genannt Antiochus Epiphanes. Epiphanes heißt Gott offenbart. Sehr demütiger Typ, wie ich gesagt habe. Er dachte, er selber war die Offenbarung Gottes für die Menschheit. Ne? Andere Leute waren nicht davon überzeugt. Sie haben ihn genannt Antiochus Epimanes, was heißt Antiochus der Verrückte. Ich tendiere zu der zweite Namen. Genau. Also in diesen Zeiten zwischen den Testamenten gab es einen großen Abfall vom Glauben unter meinem Volk. Und wir haben die ganze griechische Bräuche angenommen. Es gab ganz viele politische Sachen, die in dieser Zeit geschehen sind. Und wir haben eine Abmachung mit diesem Antiochus gemacht. Er hat diese Abmachung gebrochen und er ist reingekommen in Jerusalem in 167 vor Christus und ist im Tempel reingekommen und hat diese Gräuel der Verwüstung aufgestellt, eine Statue von seinem Gott Zeus. In dem Tempel ein Götzenbild, wo unser Gott lebt. Er hat auch ein Schwein auf dem Altar geschlachtet und natürlich für uns war das der Horror. Also er hat den ganzen Tempel, den ganzen Altar entweiht, teilweise auch zerstört, hat Jerusalem auch angegriffen. Und es war eine sehr schwierige Zeit für uns als Volk. Aber Gott hat, wie er so oft gemacht hat im Alten Testament, uns einen Helden geschickt. Das ist eine Darstellung später von ihm, sicherlich war er nicht so weiß. Das ist der Judah Maccabi. Und er war von einer priesterlichen Familie und er hat gegen den Truppen von Antiochus gekämpft. Und Maccabi war seine Spitzname. Anscheinend war das der Ding damals, jeder kriegte eine Spitzname. Und Maccabi heißt Hammer. Also man könnte über diesen Juda sagen, dass dieser Juda wirklich der Hammer war. Nein? Ja, okay. Also er hat den Truppen von Antiochus besiegt, er hat den Altar neu aufgebaut mit seinen Menschen und neu eingeweiht 3 Jahre später, in 164 vor Christus. Und das ist genau das, was wir bei Chanukka feiern, die Einweihung des Altars und des Tempels. Denn Chanukka ist das hebräische Wort für Einweihung, ja? Also das Einweihungsfest. Und wir haben das für 8 Tagen gefeiert. Später haben die Rabbiner behauptet, es gab ein großes Wunder, was geschehen ist. Wir hatten nur genug von diesem heiligen Öl für eine Nacht und es brauchte 8 Nächte, um neues Öl zu machen. Und deswegen hat Gott ein Wunder gemacht und wir hatten genug Öl für 8 Nächte. Wir wissen nicht, ob das tatsächlich passiert ist, aber heutzutage, wenn du einem Juden begegnest und du fragst ihn, warum feierst du Hanukka, er wird sagen, ja, natürlich hat Gott ein großes Wunder gemacht. Deswegen zünden wir diese 8 Kerzen an mit dem 9., der in der Mitte ist, der zündet die anderen Kerzen an. Aber eigentlich bei Hanukka, das ist ganz wichtig, es geht um die Einweihung oder die Wiedereinweihung des Tempels und des Altars. Gut, also, das ist die Geschichte Chanukkas. Jetzt fragen wir uns, was ist die Verbindung zwischen Weihnachten und Chanukka? Und um das zu erklären, müssen wir in unserem Neuen Testament angucken. Denn wusstet ihr, Chanukka ist auch im Neuen Testament zu finden. In Johannes 10. Ich habe hier aus dem ganzen Kapitel einige Auszüge genommen, um uns ein bisschen Zeit zu sparen, aber es lohnt sich, dieses ganze Kapitel in Ruhe sich zu lesen später. Aber wir lesen in Johannes 10, es war damals das Fest der Tempelweihe, Chanukka-Fest, in Jerusalem. Es war Winter und Jesus ging in dem Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Chanukka. Wir feiern die Wiedereinweihung des Tempels. Wir erinnern uns daran, an dem Moment, wo ein furchtbarer Mensch reingekommen ist, hat behauptet, er sei Gott und hat den Tempel und den Altar ruiniert. Jesus ist gerade zu diesem Zeitpunkt vom Chanukka im Tempel. Jetzt gucken wir, was passiert als nächstes. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Messias bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Ich und der Vater sind eins. Also gerade zu dieser Jahreszeit fragen sie ihn, bist du der Messias? Und er antwortet mit, ich bin nicht nur der Messias, ich bin Gott selber. Und was ist die Reaktion? Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Vielleicht, wenn wir das normal lesen, wir denken, das ist ein bisschen so eine Überreaktion, oder? Hat einfach gesagt, dass er und der Vater eins sind und du magst ihn sofort steinigen? Ist doch ein bisschen extrem, oder? Aber wir müssen uns in ihren Gedenken hineinsetzen. Die waren die Leute, dessen Vorfahren das alles erlebt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, sie hören Jesus zu und sie denken, diesen Film kennen wir. Diesen Film haben wir schon mal gesehen. Jemand, der behauptet, er sei Gott, er ist im Tempel, gerade zu dieser Jahreszeit. Und deswegen wollten sie nicht eine Wiederholung von der ganzen Geschichte von damals mit Chanukka. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Genauso wie Antiochos Epiphanes das damals getan hat, gerade in dieser Stelle im Tempel. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Diese Stelle ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber was Jesus damit sagen möchte, meiner Meinung nach, ist, wir als jüdischen Menschen, Gott hat uns auserwählt. Wir sind das auserwählte Volk, das durch uns Heilung in die Welt kommt. Und Gott nennt uns Götter, also Auserwählte. Und ich tue etwas, was Unglaubliches ist. Ich heile Leute, ich rette Leute, ich befreie Leute. Ich mache nichts desgleichen, was der Antiochos damals gemacht hat. Und ihr wollt mich steinigen? Das macht keinen Sinn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Da suchten sie wieder, ihn zu greifen und er entging ihrer Hand. Sorry. Jetzt. Diesen Menschen, wie ich gesagt habe, ihr Vorfahren haben Hanukkah erlebt. Die haben die Geschichte immer wieder gehört. Sie wussten, das wollen wir nicht wiederholen. Trotzdem warteten sie auf den Messias. Und in diesem Zeitpunkt zwischen den Testamenten gab es eine große Erwartung, dass der Messias kommen würde. Und er wird kommen als ein Befreier, als ein Freiheitskämpfer. Er wird kommen, um unser Volk zu befreien von der römischen Besatzungsmacht. Und wir haben erwartet, dass Gott direkt den Messias vom Himmel herunterschickt. Ein göttliches Wesen, der runterkommt und uns befreit von den Römern. Und wir können über die messianische Erwartungen zu jener Zeit lesen, nicht nur in der Bibel, sondern auch in die Bücher, die damals geschrieben worden sind. Die wiederum, sie sind nicht Gottes Wort, aber wir lernen viel von, wie die Menschen damals gedacht haben. Und die wollten, wie ich gesagt habe, ein himmlischer Mensch, der runterkommt, ein göttliches Wesen und nicht ein Mensch, den sie kennen. Und deswegen haben sie Folgendes über Jesus gesagt, auch in Johannes wieder. Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Oder diesen aber kennen wir, woher er ist. Wenn aber der Messias kommt, so weiß niemand, woher er ist. Also das war ihre messianische Erwartung. Irgendeiner kommt runter vom Himmel, befreit sie, ein göttliches, starkes Wesen, ein Kriegsheld, ein Freiheitskämpfer. Aber sie hätten besser wissen sollen. Denn wir lesen in unserem jüdischen Altes Testament, wir nennen das die Tanach, folgende Prophezeiungen. Das ist nur ein Auszug. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, die Schlange, und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Von dieser Stelle, ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, lernen wir, der Messias, wenn er kommt, er wird von einer Frau geboren werden. Er wird nicht einfach vom Himmel erscheinen. Er wird nicht runterkommen, so wie, keine Ahnung, wie ein Alien oder sowas, ne, was man in den Filmen sieht. Er wird wie ein Mensch geboren werden. Und wir wissen ganz genau, wo das stattfinden wird. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den tausenden Juden, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also das Volk hat sich geirrt. Sie meinten, wenn der Messias kommt, wissen wir nicht, woher er kommen wird. Nein, wir wissen, er kommt von einer Frau, er wird geboren werden, er wird ein Mensch sein, so wie uns. Und er wird in Bethlehem geboren, er wird ein Teil vom jüdischen Volk sein und er wird ein Teil von dem Stamm Juda. Da haben wir ganz konkreten Eckdaten. Und dann, um das Bild zu verständigen, lesen wir Folgendes in Daniel, Kapitel 7. Daniel sagte: Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu der Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Und wenn man das alles zusammen kombiniert, dann hat man das Bild von einem göttlichen Wesen, von Gott selber. Gott selber, weil Gott ist der Einzige, der sowas verleihen kann an anderen Menschen und Gott selber ist der Einzige, der über die ganze Welt herrschen darf. Also hier haben wir ein Bild von zwei Göttern, aber wir wissen eigentlich, dass Gott eins ist und deswegen haben wir hier schon im Alten Testament ein wunderbares Bild für zwei Personen von der Dreieinigkeit. Also was mein Volk damals erwarten konnten oder hätte erwarten sollen, war, dass Gott selber zur Erde kommt. Er wurde von einer Frau geboren werden und er wird geboren in Bethlehem und wird Jude sein. Stattdessen haben wir das nicht verstanden. Also was ist der Verbindung? Was verbindet Chanukkah mit Weihnachten? Bei Chanukkah kam ein Mann und behauptet, er sei Gott und hat versucht, mein Volk zu zerstören. Bei Weihnachten, Einweihung und dann Weihnachten, kam Gott selbst als Mann, um mein und alle Völker zu retten. Und deswegen sehe ich, dass Weihnachten ist etwas wie das Umkehren von Chanukkah. Es stellt das ganze Geschehen von Chanukkah auf den Kopf. Nicht, dass Mensch Gott wird, sondern Gott ist Mensch geworden. Und vielleicht sitzt du da und du denkst, okay, spannend, sehr interessant zu hören von Jesus, Chanukka, Weihnachten und so. Aber was bedeutet das für mich, für uns heute? All die Glaubenssysteme und Religionen der Welt haben eine Sache gemeinsam. Und es ist egal, ob es sich handelt um Atheisten, die sagen, es gibt nichts Größeres als du, du bist es selber, oder eine weltbekannte Religion wie Islam oder orthodoxes Judentum, das sagt, ja, man muss gute Sachen machen, um in den Himmel zu kommen, um Gott zu gefallen, oder esoterische Sachen. Was verbindet das Ganze? Es ist alles fokussiert auf den Mensch. Alles fokussiert auf uns, was wir machen oder nicht machen. Atheismus sagt, es gibt keinen Gott, du musst das Fokus auf dich legen. Du musst vorankommen in deinem Leben. Esoterik sagt, wenn du was tust, dann kriegst du einen Gewinn für dich. Religion sagt, wenn du was tust, dann kommst du näher zu Gott, dann kriegst du einen Gewinn für dich. Das Fokus ist ganz falsch. Der Fokus ist eigentlich ein Fokus auf das Menschliche. Mensch möchte Gott werden. Letztendlich ist das übrigens auch bei Atheismus. Mensch möchte Gott werden. Mensch möchte alles bestimmen. Und das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, einmal gab es einen Mensch, der behauptete, er war Gott. Und er ist im Tempel reingekommen und hat ein Götzenbild aufgestellt und ein Schwein auf dem Altar geschlachtet. Letztendlich stellt das alles dar, was falsch war über die Chanukka-Zeit. Mensch möchte Gott werden. Oder Mensch möchte zu Gott kommen in seine Kräfte, in unsere Kraft. Der Gott der Bibel ist nicht so. Er ist umgekehrt. Er ist zu uns gekommen, weil wir das nicht geschafft haben, zu ihm zu kommen. Er will unter uns leben. Und ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, aber er zeigt uns das ganz klar immer und immer wieder durch die ganze Bibel hindurch. Als er die ganze Welt geschaffen hat, wir lesen, dass der Heilige Geist über das Wasser geschwebt hat. Er war da, er war nicht weit weg. Und dann kommt Gott und sagt zu unserem Volk, ich möchte in eurer Mitte wohnen. Nicht am Rand, sondern in der Mitte. Ich möchte das Herzenstück sein von eurem ganzen Geschehen, von dem ganzen Leben zusammen, später im Tempel. Und dann kommt Jesus höchstpersönlich selber und sagt, ich möchte unter euch wohnen. Ich möchte das erfahren, wie es ist, Mensch zu werden. Und dann wird es noch krasser, weil Jesus geht zurück zum Vater. Und was schickt er? Er schickt den Heiligen Geist, Gott in uns. Gott möchte so sehr eine Beziehung mit uns haben, dass er bereit ist, in uns zu wohnen. Wo ist die Betonung in die Bibel? Ist es bei uns Menschen? Nein, es ist bei Gott. Der Gott, der zu uns gekommen ist, weil wir nicht zu ihm kommen konnten. Und Gott liebt uns mehr, als wir uns je vorstellen können. Die Eltern im Raum werden das verstehen. Wenn du ein Elternteil bist, du magst einfach mit deinen Kids sein. Auch wenn sie teilweise ein bisschen komisch unterwegs sind. Du magst einfach mit deinen Kids sein. Egal, was geschieht, egal wo sie sind. Und übrigens als Randbemerkung, ne? Gott musste nicht zu uns kommen. Und darum liebe ich den Gott der Bibel. Weil der Gott der Bibel ist eine Dreieinigkeit. Drei in eins. Er hat perfekte Gemeinschaft in sich selber. Er braucht uns nicht, ne? Die anderen Götter, die es gibt, zum Beispiel, wenn es einen einzelnen Gott wäre, dann könnte er vielleicht einsam werden. Vielleicht hat er uns geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Und wenn wir Gemeinschaft mit ihm verweigern, dann haben wir eigentlich eine Macht über ihn und dann ist er nicht mehr allmächtig. Also ist es sehr wichtig, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Weil nicht nur ist es wichtig, es zeigt, wie krass seine Liebe für uns ist. Weil wenn du, ganz ehrliche Frage jetzt, wenn du perfekte Gemeinschaft in dir selber hättest, würdest du die Menschheit schaffen? Auch mit dem Bewusstsein, was geschehen wird. Die werden alles ruinieren. Und du machst es trotzdem. Und du hast, schon bevor du dies schaffst, du hast einen Rettungsplan im Hinterkopf sozusagen. Ja, Jesus, wir lesen in der Offenbarung, auch in Petrus, Jesus ist geschlachtet worden bevor der Gründung der Welt. Das ist kein Plan B, was jetzt geschieht. Das war Gottes Plan A vom Anfang an. So sehr liebt Gott uns, Er brauchte uns nicht, aber er hat uns geschaffen, weil er uns liebt. Das war so ein Überfluss von seiner Liebe. Und wir sind schon dabei, aber was bedeutet das für dich jetzt persönlich? Gott ist nicht ein Gott weit weg. Als ich klein war und bin in die Gemeinde gegangen, ich bin gläubig aufgewachsen und ich liebte die Geschichten und alles und es war super toll in die Gemeinde und so. Aber mein Eindruck von Gott war immer, dass er weit weg war. Vielleicht ab und zu guckte er runter, geschaut, ach, was macht der Aaron da? Ja, er hat ihn verloren, wo ist er? Ach, da ist er. Okay, ja, sieht gut aus. Das war mein Eindruck von Gott, aber das ist nicht unser Gott. Unser Gott versteht, wie es ist, hier auf Erde zu sein. Wir können nie zu Gott kommen und sagen, hey Gott, du verstehst mich nicht. Du hast keine Ahnung, was ich im Moment erlebe. Weil bevor wir gelebt haben, hat er das schon ausgelebt, hat er das schon erlebt. Ja, natürlich haben wir andere Arten oder andere Kämpfe wie damals, aber er hat alles erfahren, was es heißt, Mensch zu werden. Ja, Jesus war nicht frustriert mit seinem Laptop oder mit der BVG, aber es gab andere Sachen, die sicherlich ein Fall für Frustration waren. Wir können nie sagen, Gott, du verstehst mich nicht. Und er bittet uns auch nicht, etwas zu machen, was er selber nicht gemacht hat. Er sitzt nicht dort im Himmel auf dem Thron und sagt, hey, du mach dieses und jenes und na, wie also unsere Abbildung von einer Diktatur. Nein, er ist selber gekommen, hat es selber gemacht für uns. 2. Punkt. Gott liebt dich. Und wenn du in die Gemeinde aufgewachsen bist oder wenn du öfters in die Gemeinde kommst, das hast du sicherlich immer wieder gehört. Aber nimm dir eine Sekunde, um wirklich zu überlegen, was heißt das, dass Gott dich liebt? Ich war eine Zeit lang in Westafrika und ich weiß nicht, ob jemand schon in diesem Bereich von Afrika war. Ich war in Mali und das ist das ungefähr 5. oder 6. ärmstes Land der ganzen Welt. Und ich kann mich gut daran erinnern, ich saß da und es war nichts als Sand und Schlammhütten und so und Müll überall. Ja, also sie haben keinen Müllabfuhr oder so. Es ist nicht, dass jemand in einer orangen Uniform kommt und räumt die Sachen weg. Ja, da ist es einfach auf die Straße. Und in dem Moment war ich so gepackt von Gottes Liebe für mich, dass Gott ist gekommen und er hat in so einer Welt gelebt. Er hat die Perfektheit vom Himmel verlassen. Ich habe gar keine Ahnung, was Perfektheit ist. Wir haben gar keine Ahnung, wie es ist im Himmel. Wir beten so wie auf Erde, so wie im Himmel, wie im Himmel, so auf den Erden. Aber wir haben keine Ahnung wirklich, was das bedeutet. Aber ich kann euch eine Sache sagen. Ich möchte diese Perfektion erleben. Und ich glaube, wenn wir da ankommen oder wenn der Himmel zu uns kommt später, dann werden wir erst erkennen, wie groß seine Liebe für uns ist. Und weil er so eine große Liebe hat, möchte er in Beziehung mit uns leben. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich einfach zu viele andere Sachen zu tun, genauso wie diese Frau hier. Handy, jemand ruft an, ich bin dran zum Arbeiten mit dem Computer, Kind kommt rein, weinend über irgendetwas. Frau möchte wissen, was ich zum Abendessen essen möchte. Keine Ahnung, also einfach so viele Einflüsse. Wir haben das auch in dem Lied gesungen. Und meine Ermahnung oder vielleicht Herausforderung an uns ist, nehmen wir Zeit mit ihm. Ich finde es sehr schwer. Ich möchte ganz ehrlich sagen, ich predige zu mir jetzt. Ihr seid zufällig dabei, aber ich predige zu mir jetzt. Bin ich bereit, eine Zeit mit ihm zu nehmen? Und nicht nur extra diese besondere Zeit mit ihm zu leben, sondern ihm das ganze Leben mit ihm durchzugehen. Dass wenn ich einkaufen gehe, Jesus ist da bei mir. Ich habe ihn nicht zusammengepackt und im Schrank gelassen zu Hause. Und wenn ich in die Arbeit gehe und ich sitze da am Computer und ich muss eine schwierige E-Mail schreiben, dass Jesus mir hilft, diese Mail zu schreiben. Oder ist er zu Hause zusammengepackt, neben meinem Bett in der Bibel, die ich einmal am Tag lese? Sind wir bereit, diese Beziehung auszuleben? Und drittens, Gott beruft dich. Hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber Jesus ist nicht gekommen zum Spaß auf der Erde. Er ist nicht gekommen, weil er gelangweilt herumlag im Himmel und dachte, oh, könnte vielleicht interessant sein, Mensch zu werden. Nein, er ist gekommen, um uns zu retten. Aber nicht nur, um uns zu retten, sondern uns auszurüsten und auszusenden in all unsere verschiedenen Berufungen und Begabungen, egal was es ist. Warum tut Jesus das? Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum beruft Jesus uns? Ich arbeite als Missionar mit Juden für Jesus seit 12 Jahren. Und was ich in 12 Jahren gemacht habe, hätte Jesus in 12 Nanosekunden oder noch weniger machen können. Und trotzdem beruft er mich. Ich habe es am Anfang nicht wirklich so verstanden, warum, bis ich Kinder gekriegt habe. Wir haben 5 Kinder. Bei uns ist es halt immer langweilig, zu Hause, immer sehr still, nichts los. Naja, nicht wirklich. Am Anfang, als wir hierher gezogen sind, wir hatten nur die 3 Mädels damals und sie waren alle relativ klein. Und ich musste halt sehr viel Möbelstücke zusammenbauen von IKEA. Und ich weiß nicht, wie ihr das rangehen. Ich erkläre euch meine Methodik. Ich packe alles heraus. Ich stelle alles so in die verschiedenen Häufchen, so die Schrauben aus dem Plastiksacken und so. Dann weiß ich, wo sie sind. Ich kann sie sofort finden. Ich habe die Gebrauchsanweisungen da. Und meistens zu diesem Zeitpunkt, wo ich alles perfekt vorbereitet habe, sind diese 3 Mädels reingestürmt. Papa, was machst du? Und ich sage, ja, ich baue einen Schrank zusammen. Wow, Papa, dürfen wir dir helfen? Und alles in mir, nicht 99%, alles in mir wollte ganz laut schreien, nein, weil ich weiß, was passiert, wenn sie mir helfen. Ich muss zuerst Jobs für sie erfinden. Na? Nimm Teil A und stell es auf die rechte Seite. Warum, Papa? Keine Ahnung, aber mach das einfach. Innerhalb 3 Sekunden nimmt einer 3 Schrauben raus und ich weiß, diese 3 Schrauben sind bis in die Ewigkeit verloren. Sie kommen nicht mehr zurück. Und dann letztendlich habe ich einen Schrank, wo die Schublade steckt und eine Tür fehlt. Aber meistens durch Gottes Gnade habe ich Ja gesagt. Warum? Weil sie so eine große Hilfe waren? Auf gar keinen Fall. Die haben das Ganze schwieriger für mich gemacht. Aber ich habe Ja gesagt, weil ich sie liebe. Und ich wollte, dass sie dort sind, wo ich bin. Und ich wollte, dass sie das machen, was ich mache. Ich wollte, dass die das erfahren, was ich erfahre. Ich wollte, dass wir das zusammen machen. Nicht, weil ich sie brauche, weil ich sie liebe. Und nur so, dass es klar ist für euch, für uns alle, ne? Wir sind die Kinder im Bild. Ja? Also diese letzten 12 Jahre, die ich bei Juden für Jesus unterwegs bin, ich habe sicherlich für Gott einiges schwieriger gemacht. Ich habe sicherlich einige Schrauben rausgenommen, bin rausgestürmt und diese Schrauben weiß ich nicht mehr, wo sie sind, sozusagen, ne? In der Analogie. Aber ich bin so dankbar, dass ich dabei bin. Und ich möchte euch ermutigen, egal was deine Berufung ist, nicht jeder ist berufen für Evangelisation oder so. Vielleicht weißt du überhaupt nicht, was ist meine Berufung? Ich habe nie darüber nachgedacht. Nimm dir Zeit. Wenn du weißt nicht, was das ist, nimm dir Zeit, um herauszufinden, was deine Berufung ist. Und lebe es aus mit Gottes Hilfe. Auch wenn es schwierig ist, weil es sich lohnt. Weil dann bist du in Beziehung mit ihm. Und wenn du deine Berufung schon weißt, und du denkst, ach, aber das ist schwierig oder ich komme nicht voran oder ich bin entmutigt. Ich möchte dich ermutigen heute. Mach das zusammen mit ihm. Mach das zusammen mit ihm und für ihn. Und dann wird es Spaß machen. Und er versteht auch, wie du dich darin fühlst. So, was vereint Chanukka und Weihnachten? Nicht nur gutes Essen und Lichter und Kitsch. Sondern Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch, auch wenn er nicht müsste. Und Gott wurde Mensch, weil er uns so sehr liebt. Dass Gott Mensch geworden ist, heißt für uns, dass Gott ist nah. Er ist nicht ein Gott, der weit weg ist. Er möchte in Beziehung mit uns leben, auch wenn wir teilweise so abgelenkt sind von dieser Welt. Und er hat einen Plan für unser Leben. Und du bist ein Teil von seinem Rettungsplan für die ganze Welt. Du bist von ihm berufen. Also dieses Jahr, wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir die Geschenke aufmachen, wenn wir Chanukka feiern, wenn wir Kerzen anzünden, was auch immer, lass uns daran denken, dass Gott für uns Mensch geworden ist. Lass uns beten. Avinu Malkenu, unser Vater, unser König, ich danke dir, dass du Yeshua zu uns geschickt hast. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du Mensch geworden bist und in dieser unperfekten Welt unter uns lebst oder gelebt hast. Danke, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, dass du, Heiliger Geist, du wohnst jetzt in uns. Das ist so unglaublich. Jesus, bitte